Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hätten Sie gedacht, dass Geld eigentlich Opfer bedeutet, dass man es nicht behielt, sondern mit Geld den Göttern ein Opfer darbrachte zum Dank, um Leistungen zu entgelten? Die katholische Kirche, die traditionsgemäß große Goldvorräte und Landbesitz hatte, fing im Spätmittelalter an, Geld zu verleihen. Schon damals wurde eine Art Kreditsystem aufgebaut. Die sogenannte freie Marktwirtschaft konnte und könnte also viel von der Kirche lernen, bis hin zur Sünde eines heute völlig losgelösten Finanzmarktes. Über die Kirchengeschichte des Geldes spricht in der heutigen Perspektivensendung Hans-Jörg Schulz mit der Berliner Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun.
Frau von Braun, ist es Zufall, dass der Kapitalismus in unserem christlichen Kulturraum entstanden ist?
Es ist auf keinen Fall ein Zufall, dass der Kapitalismus sich entwickelt hat im christlichen Kulturraum. Nicht, weil das Christentum die Religion wäre, die so kapitalismusfreundlich wäre, sondern weil die Struktur des Christentums mit seiner Opfer- und Inkarnationslogik so genau in das kulturelle Terrain hergab, damit der Kapitalismus sich entwickeln konnte oder aber genauer gesagt, damit die Geldwirtschaft in der Art, wie sie funktioniert, sich entwickeln kann.
Wie fing das Ganze denn überhaupt an mit der Geldwirtschaft?
Also das Geld hat grob gesagt drei Ursprünge. Das eine ist, dass das Geld, eine Münze oder Schuldscheine oder was auch immer, für reale Werte, Grund und Boden, Gerste oder Edelmetalle oder ähnliches stehen. Der zweite Ursprung des Geldes ist, dass eine Autorität, ein Herrscher oder eine Staatsmacht eben das Geld beglaubigt in seinem Wert als Währung. Und der dritte Ursprung des Geldes ist aus dem Tempelopferkult. Und dieser Ursprung ist in Griechenland entwickelt worden und dient praktisch als eine Beglaubigung durch die Götter. Pallas Athena auf den Münzen, der ein Opfer dargebracht wurde, oder den Göttinnen der Fruchtbarkeit, weil das Geld ja auch fruchtbar sein sollte, wurden Opfer dargebracht. Und dieser dritte Ursprung des Geldes hat sich in der christlichen Religion sehr gut in die Opferlogik einfügen können, der christlichen Religion selbst. Aber auch die Inkarnationslogik steht, dass das Geld als Symbol auch Werte schafft, dass materielle Werte entstehen können, dadurch, dass ein Kredit vergeben wird, dass Geld in Umlauf gerät. Auch das passt eben sehr gut in die Art, wie eine Hostie sich in Fleisch verwandeln kann und das Heilsversprechen beim Heiligen Abendmahl eben in der christlichen Religion angelegt ist. Also Sie können sehen, da sind so gewisse Strukturen, die miteinander übereinstimmen, die sowohl der Logik des Geldes als auch der zentralen Heilsbotschaft des Christentums entsprechen.
Es sind Strukturen, aber es sind ja auch äußerliche Merkmale. Also wenn wir uns seit dem 19. Jahrhundert die Börsen anschauen und die Banken, die sind ja auch eigentlich nach Vorbildern von Tempeln gebaut worden.
Genau, also die Bank of England, aber auch die Börsengebäude sind alle nach den griechischen Tempeln errichtet worden, wo eben die erste große Geldwirtschaft im Sinne des nominalistischen Geldes entstanden sind. Und diese Art von religiöser Beglaubigung des Geldes gilt eben bis heute. Das können Sie daran erkennen, dass der Stier an der Börse an diesen Opferkult des Stiers anschließt. Oder aber auch, dass in den harten Währungen, nämlich dem Dollar, dem englischen Pfund, dem neuerdings dem Euro oder eben auch Yen und Yuan, dass diese zwei Striche zurückgehen auf die beiden Hörner des Stiers, also an diese Opferlogik des Geldes als Beglaubigung der Währung auch anschließen. Das heißt, da haben Sie viele Phänomene, die zeigen, dass wir auch heute noch das Geld in sehr religiösen Kategorien denken und zumindest vieles von dem aufgegriffen haben, was am Ursprung des Geldes auch stand.
Also an Geld muss man glauben. Mittlerweile muss man ja sehr speziell nochmal dran glauben, seit wir im Prinzip durch die Aktien virtuelles Geld auch noch haben. Man muss also an Geld glauben, das es gar nicht gibt.
Genau, der größte Anteil an Geld heute ist Kreditgeld. Weitaus mehr als das Geld, das zirkuliert oder als Aktien und ähnliches. Das heißt, das Kreditgeld, das Wort Kredit kommt ja von Credo, ich glaube. Das heißt, das Kreditgeld ist ein Geld, mit dem man Hoffnungen verbindet und wo man glauben muss, dass es auch etwas zurückbringen wird. Das ist ein wichtiger Faktor, aber an sich ist das Geld selbst ja schon ein Glaubenssystem und es hält auch Glaubensgemeinschaften zusammen. Eine Gemeinschaft, die nicht an ihre Währung glaubt, ist schlecht dran ökonomisch, und insofern hängt der Glaube an die eigene Gemeinschaft und der Glaube ans Geld der Gemeinschaft hängen eng miteinander zusammen. Und was den Euro betrifft, jetzt die Euro-Krise zeigt das ja sehr deutlich, wenn wir nicht an die Europäische Gemeinschaft als Gemeinschaft glauben, und da schließe ich durchaus auch die Schweiz ein, weil die Schweiz ist einfach ein Teil dieser europäischen Kultur und Tradition. Also wenn wir nicht an die europäische Kultur und die europäische Gemeinschaft als eine Schicksalsgemeinschaft glauben, dann wird es dieser Euro auch immer sehr schwer haben. Und insofern hängt der Glaube an die Gemeinschaft und der Glaube ans Geld, das die Gemeinschaft verbindet, eng miteinander zusammen.
Nun haben wir ja in der aktuellen kapitalistischen Diskussion, die wir auch haben, teilweise Ausprägungen, die relativ brutal auch sind. Für die Menschen, die zum Beispiel Kredite aufnehmen, weil sie sehr hohe Zinsen hinterher zahlen müssen, das verträgt sich doch aber eigentlich nicht mit der christlichen Geschichte, weil eigentlich hatten wir sowas wie ein Zinsverbot.
Das Zinsverbot gab es in allen Religionen. Das gab es auch in der jüdischen Religion, wie Sie sicher wissen, zumindest den Menschen der eigenen Glaubensgemeinschaft gegenüber. Und das Zinsverbot gibt es auch im Islam, sogar relativ scharf formuliert. Alle drei Religionen haben Tricks erfunden, wie sie um dieses Zinsverbot herumkamen. Schon die Scholastiker haben in der christlichen Religion argumentiert, wenn ein Kreditgeber ein Risiko eingeht, dann sei es auch berechtigt, dass er dafür Geld erhält als Gewinn und ähnlich auch in anderen beiden Religionen. Insofern hat es das Zinsverbot überall gegeben und überall wurde es umgangen gleichzeitig. Hinzu kommt aber, dass die christliche Religion durchaus sehr früh große Bankhäuser errichtet hat. Also die Templer hatten schon internationale Bankhäuser und die Montes Pietates in Italien waren von den Bettlerorden, den Franziskanern gegründete Art von Bankhäusern, die zunächst für die armen Leute da waren, dann aber sehr schnell zu den großen Bankhäusern des Vatikans geworden sind und reicher Aristokraten. Also insofern hat die christliche Geschichte, die Kirchengeschichte, durchaus eine lange Tradition auch des Bankgeschäfts und des Kreditgeschäfts. Die sprachen aber die christliche Nächstenliebe jetzt gerade an, nicht? Oder die Tatsache, dass eben heute viele Menschen mit dran glauben müssen, damit wir ans Geld glauben können. Und hier kommt meiner Ansicht nach ein Faktor, und das war einer der Hauptgründe, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Meiner Ansicht nach spielt von den drei Ursprüngen des Geldes, fallen zwei praktisch weg. Die materielle Beglaubigung des Geldes entfällt, weil sich das Geld immer mehr von allen materiellen Werten gelöst hat und nicht mehr gedeckt wird durch materielle Werte. Die zweite Beglaubigung des Geldes durch die Autorität hat sich selbst unglaubwürdig gemacht, dadurch, dass Herrscher immer wieder die Währung benutzt haben, um unterwertige Münzen herauszugeben oder um Inflationen, die die Staatskassen sanierten, herauszugeben. Also die Autorität war gerade nicht die Instanz, die das Geld beglaubigt hat, sodass nur der Ursprung aus dem Opfer als Beglaubigungsstrategie übrig blieb. Und diese Beglaubigungsstrategie funktioniert meiner Ansicht nach bis heute immer dann, wenn die Währung zusammenbricht, wenn die großen Inflationen kommen, müssen Menschen dran glauben. Das heißt, das Opfer erbringen, das dem Geld wieder eine Glaubwürdigkeit verleiht. Und dass dieser Gedanke eben vom Ursprung des Geldes bis in die moderne Marktwirtschaft hinein funktioniert, ist einer der Gedanken, den ich da darzustellen versuchte.
Also Sie sprechen die Opfer an. Ich möchte mal auf die Schuld zu sprechen kommen. Wenn Länder wie die USA oder auch viele europäische Länder sich so stark verschulden, wie sie das im Moment getan haben, wie viel Schuld laden diese Schuldner auf sich?
Ja, der ganze Begriff der Schuld ist natürlich sowohl religiös aufgeladen als auch ökonomisch von Bedeutung. Und Sie können sehr schön sehen, dass die Länder, die eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, was ihre ökonomische Potenz betrifft, auch mehr Schulden machen können. Also es ist ein Prinzip, das Sie durch die gesamte Geschichte verfolgen können. Man muss relativ gut drauf sein, um, wie zum Beispiel der spanische Staat, mehrfach Insolvenz anzumelden oder das französische Reich mehrfach Insolvenz anzumelden. Preußen hat sich das nicht oft leisten können, ein einziges Mal. Soweit ich weiß, hat Preußen Insolvenz anmelden können als Staat. Das heißt, sie haben da ein Prinzip, dass es schon den einen eher erlaubt, Schulden zu machen als den anderen, das eng zusammenhängt damit, dass der Gläubiger auch glaubt, dass es dieses Reich, dieses Land oder diesen Schuld Schuldner weiterhin geben wird. Das ist der ökonomische Aspekt. Und dann gibt es den religiösen, theologischen Aspekt, dass der Gläubiger einen Schuldner hat. Und wenn Sie nun die Religionen sich anschauen, dann sehen Sie, dass der christlichen Religion eine Schuldstruktur eigen ist, die ganz speziell ist. Das ganze Geldgeschäft und gerade die Beglaubigung des Geldes über das Tempelopfer ist ja ein Tauschgeschäft mit den Göttern. Also ich gebe dir, damit du mir Gesundheit oder eine gute Ernte oder was. Ich opfere dir der Gottheit, damit du mir etwas wieder zurückgibst. Das Do ut des Prinzip. Die christliche Religion hat ein Schuldprinzip eingeführt, das ganz einmalig ist, religionsgeschichtlich. Nämlich es ist der Gott, die Gottheit selbst, die sich in ihrem Sohn opfert. Das ist ein Tauschgeschäft, das überhaupt nicht eingelöst werden kann von dem Schuldner. Das heißt, der Christ steht in einem permanenten Schuldverhältnis gegenüber einer Gottheit, das er durch kein Tauschgeschäft wie auch immer einlösen kann. Und aus diesem Schuldverhältnis heraus entstehen dann Fegefeuerkonzepte und der Ablasshandel über eine Minderung der Jahre im Fegefeuer und so weiter. Aber gleichzeitig ist es ein Konzept gewesen, das auch die Ökonomie mit ihrem Schuldprinzip sehr vorangebracht hat in der christlichen Welt, weil zum Beispiel im Ablasshandel dann auch Geld eine wichtige Rolle spielte und in diese Schuldstruktur hineingezogen wurde.
Also Ablasshandel heißt dann, ich kann für eine bestimmte Summe, die ich der Kirche gebe, dafür sorgen, dass ich ein paar Jahre weniger in die Hölle muss.
Genau. Also um 1100 herum wird dieses Konzept des Fegefeuers entwickelt. Bis dahin gab es nur Himmel oder Hölle und Himmel, irgendeine Sünde hatte jeder. Und dann wird dieses Konzept einer Zwischenhölle entwickelt, wo ich dann büßen kann unter schrecklicher Pein, aber dann ist immer noch die Tür zum Paradies offen. Und wie kann ich die Jahre vermindern, indem eine Person, die ohne Sünde ist, und das waren die Geistlichen in der Vorstellung, für mich betet und Messen lesen lässt. Da wurden dann eben Summen sowohl testamentarisch gegeben als auch von der Witwe eines Wucherers zum Beispiel dem Geistlichen gegeben, damit möglichst viele Messen gelesen wurden und auf diese Weise eben die Jahre, Jahrhunderte im Fegefeuer verkürzt werden. Und daraus ist der Ablasshandel entstanden.
Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir heute im Emissionshandel kennen. Das heißt, wir steigen in ein Flugzeug, verbrauchen sehr viel CO2 und kaufen uns von der Schuld frei.
Genau, also diese Linie von dem Ablasshandel hin zu einer anderen Form von Ablasshandel, wo es eben auch um Geld geht, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wie sich das hinüber hat tragen lassen in den weltlichen, rein ökonomischen und nicht mehr religiös bestimmten Raum. Ist aber ein Zeichen dafür, dass eben weiterhin diese Art von religiöser Struktur eine wichtige Rolle spielt in unserer Ökonomie.
Wir Christinnen und Christen sind also durch diese Schuld, ja quasi dadurch, dass wir schon schuldig geboren werden, irgendwie besonders involviert. Wie ist es denn, das Judentum scheint da liberaler zu sein, was nicht so sehr der Sinn des jüdischen Lebens ist, es frei von jeder Schuld zu werden?
Nein, der Jude ist Gott für die Schöpfung schuldig und er übernimmt auch eine Verantwortung. Er soll eine Verantwortung übernehmen für die Schöpfung, aber die Schöpfung gehört Gott. Und deshalb muss der Erste jeder Ernte und das erstgeborene Tier auch Gott geopfert werden. Also es ist ein Tauschgeschäft durchaus mit Gott, aber es ist kein Tauschgeschäft, in der es keine Erlösung aus dieser Schuld gibt, weil es eine ganz andere Vorstellung von Schuld ist. Es gibt auch nicht die Erbsünde in der jüdischen Religion, das ist ein christliches Spezifikum.
Nun ist Schuld ja nicht a priori nur was Schlechtes. Also man kann ja auch jemandem Dank schulden oder Respekt schulden. Genauso ist es, glaube ich, beim Schuldenmachen bis zum gewissen Grad. Solange man weiß, ich kann die Schulden wieder zurückzahlen, kann man ruhig Schulden aufnehmen für ein Haus. Was wäre denn das Ziel? Wie sollen wir mit Schuld umgehen? Sollten wir lernen, schuldfähig auch zu sein?
Ja, das ist eine schöne Formulierung, schuldfähig zu werden, in der Tat. Nur ist das in der christlichen Struktur äußerst schwierig, weil es eigentlich gar keinen Ausweg gibt. Also die Christen haben dann mehrere Auswege erfunden, wie sie aus dieser Schuldstruktur eigentlich nicht einlösbaren Schuld herauskommen. Das eine ist erstmal zu sagen, die Juden sind schuld. Die Juden haben unseren Gottes Sohn ermordet und deshalb sind sie schuld und diese Pogrome, die dann immer mit dieser Schuldbeschuldigung einhergingen, die fanden sehr oft statt, wenn die Schulden Pegel einer Gemeinschaft zu groß geworden war gegenüber Juden. Dann fanden solche Beschuldigungen gegenüber den Juden, dass sie eben Gottes Sohn getötet hätten, statt. Also es wird sozusagen, die Schuldstruktur wird abgeschoben an den Juden. Die zweite Möglichkeit ist die, dass die Christen sich aus ihrer ganzen Religion herauslösen. Und es ist eben kein Zufall, dass das, was wir heute Säkularisierungsprozess nennen, die Aufklärung im christlichen Kulturraum entstanden ist. Es war die einzige Möglichkeit, aus der Schuldstruktur gegenüber einem Gott, der einen eigentlich nicht entlässt, aus der Schuld herauszukommen. Und das, was dann diesen Säkularisierungsprozess betrifft, hat erst danach sowohl die jüdischen Gemeinden als auch später die islamischen Gemeinden betroffen. Aber entstanden ist er im christlichen Kulturraum sehr wohl aus diesem Grund, und einer stark der existenziellen Frage gegenüber bestehenden Schuld.
In den heutigen Perspektiven ist die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun zu Gast. Ihr im April erscheinendes Buch heißt Der Preis des Geldes. Frau von Braun, Geld regiert die Welt, heißt es sehr gerne, und im Moment scheint es ganz besonders zu gelten. Wir definieren ja auch unser privates Glück sehr stark über das Geld, über das wir verfügen. Wenn Sie doch nochmal zurückschauen auf die Ursprünge dieses vermeintlichen Glücksbringers, das altgermanische Wort für Geld, dann mit T geschrieben, heißt Götteropfer, ist der Ursprung des Geldes, also wenn man so will, wirklich nur ein Opferkult und kein Tauschgeschäft?
Der Ursprung des Geldes ist einer der drei Ursprünge des Geldes, kommt aus dem Opferkult. Es gibt durchaus auch andere Ursprünge des Geldes, dass eben Gerste oder Salz oder irgendein Material, das sich meistens einigermaßen haltbar ist, als Geld auch gehandelt wird. Also insofern hat Geld auch eine Tauschbedeutung und hat ja auf jeden Fall eine Funktion auch als Tauschmittel. Aber die Frage ist immer, wie wird das Geld beglaubigt? Wie wird es als ein Mittel beglaubigt, das auch wirklich diesen Wert hat? Warum sind Kaurimuscheln zu Geld geworden? Und zwar bis ins 20. Jahrhundert hinein in vielen Regionen der Welt, weil ihnen eine bestimmte symbolische Bedeutung zugewiesen wird. Und diese Bedeutung gab ihm dann einen speziellen Wert, die einfach dieser Art von Währung dann auch eine Beglaubigungsfunktion. Und das ist die eigentliche Frage, nicht welche Funktionen hat das Geld, nämlich Tauschmittel, Aufbewahrungsmittel, Wertmesser und so weiter, sondern wie wird das Geld als, wie auch immer es aussieht, beglaubigt.
War Geld auch großenteils eine Form von Unterdrückung durch Kirchenmacht, durch Staatsmacht?
Auf jeden Fall haben Herrscher, und das galt schon für Gyges in der Antike, so um 600, haben Herrscher, als sie merkten, dass sie als Autorität Geld beglaubigen können, diese Macht ungeheuer genutzt. Und mit dem Geld kamen dann auch die ersten Herrscher auf, die sich Söldnerheere kaufen konnten, die nicht einen dynastischen oder einen göttlichen Rechtfertigung für ihre Herrschaft hatten, sondern einfach durch die Tatsache, dass sie sich Macht kaufen konnten, diese Macht auch ausübten. Und das war eben ein neues Phänomen. Aber Sie sprachen jetzt gerade davon, dass Geld die Welt regiert und dass es unsere Psyche besetzt. Das ist ein relativ neues Phänomen, das eigentlich erst mit dem Papiergeld aufkommt. Um 1800 etwa fängt das Papiergeld an zu zirkulieren in Amerika oder in Frankreich, der Französischen Revolution, werden die Assignate herausgegeben. Und von diesem Moment an beginnt das Geld seine eigentliche große Wirkmacht erst zu entwickeln. Das war die Voraussetzung dafür, dass der Industrialisierungsprozess stattfinden kann, also ganz neue Werte geschaffen werden und eine Naturbeherrschung, wie man sie bis dahin nicht kannte, stattfinden konnte. Und von diesem Moment an beginnt das Geld ein Ich zu haben. Also Sie können das richtig sehen, wie in der Literatur das Geld plötzlich anfängt zu sagen, ich will. Und von dem Moment an spricht man eigentlich davon, dass das Geld einen derartigen Zugriff auf die Psyche des Einzelnen hat. An der Börse zum Beispiel oder in allen Zusammenhängen, die die Gefühle sehr stark beeinflussen. Oder auch die erotische Aufladung des Geldes, die hohe sexuelle Aufladung. Das sind alles Phänomene, die eigentlich erst mit dem Papiergeld kommen.
Wann hat das Geld denn entdeckt gewissermaßen, dass es sich vermehren kann, ohne dass man was dafür tun muss? Also wann begann die Spekulation?
Das hat schon Aristoteles kritisiert. 300, 400 vor Christus hat er gesagt, es ist vollkommen unmöglich, dass man für Geld Zinsen zahlt, weil Geld ist etwas Anorganisches und darf sich nur etwas Organisches, Natürliches, kann sich vermehren, aber Geld kann sich nicht vermehren. Aber er ist schon in seiner eigenen Zeit widersprochen worden. Das Geld hat sehr wohl schon damals angefangen, Zinsen zu tragen und sich zu vermehren.
Nun, das Spekulieren, diese Geldvermehrung ist ja auch von den Kirchen in der Geschichte immer sehr stark betrieben worden. Also da sind dann scheinbar doch die moralischen Komponenten sind da schnell beiseite geschoben worden, wo es um Geld geht.
Ich glaube, man muss bei dem Geld wirklich nochmal es nicht nur als etwas Amoralisches sehen. Das Geld hat eine ganz hohe soziale Mobilität bewirkt. Es hat letztlich die Feudalgesellschaft abgeschafft. Es hat ermöglicht, dass ganz neue soziale Strukturen, dass Leute, die am Rande einer Gesellschaft standen und die mit Geld zu tun hatten, waren fast immer die Außenseite der Gesellschaft, dass die neue Prinzipien in die Gesellschaft hineintrugen und dann aber auch neue Eliten entstanden, Bildungseliten sehr oft. Das Bürgertum wäre ohne das Geld nie an die Stelle der Aristokratie gerückt und ähnlich weiter. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass auch die großen sozialen Revolutionen des 19. Jahrhunderts, die Arbeiterklasse den dritten Stand zu einem gleichberechtigten Stand machten, aber eben auch den Frauen das Stimmrecht und einen Anspruch auf Bildung verschafften, dass das alles ohne das Geld und die soziale Mobilität, die es bewirkt, nicht möglich gewesen wären. Insofern kann man von einer moralischen Spaltung eigentlich nur dann sprechen, also es gibt die guten Seiten des Geldes oder ein Geld hat einen demokratisierenden Effekt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es aber auch über die Stränge schlagen, genau das erleben wir jetzt im Finanzkapitalismus, wenn das, was ich als den Boden des Geldes oder die Bodenhaftung des Geldes bezeichnen möchte, nämlich die soziale Gerechtigkeit dabei hops geht. Das heißt, wenn das Geld nicht mehr dafür sorgt, dass soziale Gerechtigkeit erhalten bleibt, dann in der Tat schlägt es zu etwas um, was zu höchst gefährlichen Faktoren und dann eben dazu führen kann, dass Menschen dran glauben müssen, damit das Geld wieder glaubwürdig wird.
Es gibt noch eine von Ihnen benannte und wie ich finde sehr interessante Gemeinsamkeit vom modernen Kapitalismus und der Geschichte der katholischen Kirche, die also auch im Gegensatz zu Judentum und Islam steht, nämlich, dass der Einzelne, das Individuum so in den Mittelpunkt gestellt wird bei der Kirche, das Zölibatäre, der Priester, das Alleinige. Wie vergleichen Sie denn diese Ideologie mit der Marktwirtschaft?
Ja, das ist sehr interessant. Also es gibt keine andere Religion, die derartig das Individuum, das unverheiratete Individuum, den Mönch oder auch die Nonne ins Zentrum ihres Denkens gestellt hat. Also das Individuum als eines, das in direkten Kontakt zu Gott kommt und als ein Leben, das sich nicht fortpflanzt, gedacht wird. Und alleine die Figur von Jesus, aber auch der großen Evangelisten und Paulus und so sind Repräsentanten dieser Art von Struktur des starken Individuums, wie man es in den religiösen Strukturen anderer Gesellschaften nicht findet. Dort steht eher die Gemeinschaft im Vordergrund. Das gilt für Judentum, Islam, aber eben auch für viele andere Religionen. Und da ist es sehr interessant, dass die freie Marktwirtschaft, die ja auch im christlichen Kulturraum entstanden ist, direkt an diese Idealisierung des Individuums anschließen kann. Im Zentrum der freien Marktwirtschaft steht der Unternehmer, das Individuum, das dem individuellen Profit nachgeht und das, so Adam Smith, durch den individuellen Profit auch für die Gemeinschaft was einbringt. Aber der zentrale Gedanke ist, dass das Individuum aktiv wird in der freien Marktwirtschaft. Und weil ich das gerade noch hinzufügen kann, meiner Ansicht nach ist das auch der Grund, weshalb der Künstler, der das geradezu paradigmatisch repräsentiert, dieses aktive, zentrale Ich, das für sich und für sein Werk aktiv wird, derartig in der westlichen Kultur auch valorisiert wird seit etwa 1800, also mit der Entstehung des Papiergeldes.
Also wie es in einer Werbung für eine Bank heißt, unter dem Strich zähle ich, das ist eben im Moment diese ganz starke Tendenz. Kommen wir gegen Ende unseres Gesprächs, Frau von Braun, doch nochmal auf den Zusammenhang zwischen Geld und Schuld. haben wir uns eigentlich eingerichtet mit einer Art Tauschsystem mit dem lieben Gott. Also wir zahlen die Kirchensteuer und befreien uns damit, oder sagen wir mal ganz einfach, viele Menschen, ich zahle die Kirchensteuer, damit ich in den Himmel komme.
Es gibt ja ganz viele, die keine Kirchensteuer zahlen, nicht? Also, und die ja trotzdem in der Geldwirtschaft leben und darin arbeiten. Also ich glaube nicht, dass wir das nur erklären können über die, die in der Kirche sind und die, die nicht in der Kirche sind, sondern es ist durch die christliche Religion eine Art von Denkstruktur entstanden, die auch in die säkulare Welt hinein nach der Aufklärung gewirkt hat. Und in der stehen natürlich alle christlichen Länder, die aus diesem Denken hervorgegangen sind. Aber diese Struktur übt inzwischen auch Einfluss auf viele andere Kulturen aus, die nicht aus der christlichen Religion hervorgegangen sind. Und insofern hat diese Schuldstruktur, von der wir vorher sprachen, in der Tat auch auf andere Kulturen übergegriffen.
Sollten wir aufhören, so stark ans Geld zu glauben, wie wir das im Moment noch tun?
Ich glaube, wir können gar nicht aufhören, ans Geld zu glauben. Das ist ein System, das derartig über unsere Ökonomie und damit über unsere Existenz bestimmt, dass wir aus diesem System gar nicht aussteigen können. Also das ist nicht die Alternative, sondern die Alternative ist, das Geld, das hier eine menschliche Schöpfung ist oder es von Menschen geschaffen wurde, in einer Weise zu regulieren, zu reglementieren, durch etwa den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit, dass es nicht so viele Opfer verlangt. Also dass einfach in einer Weise es funktionieren kann, ohne dass dabei Menschenleben draufgeht.
Die Berliner Kulturhistorikerin Christina von Braun im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz. Das in der Sendung erwähnte Buch »Der Preis des Geldes« wird im April erscheinen, und zwar im Aufbau Verlag. Alle Informationen, auch wie Sie diese Sendung auf CD bestellen können, haben wir für Sie ins Internet gestellt, drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.